Ja, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Bevor wir gleich die Einführung in den Titusbrief lesen, was ich als ein sehr großes Vorrecht betrachte, es heute Morgen machen zu dürfen hier oder es euch vortragen zu dürfen, genau, will ich erstmal, ja, danke. Will ich erstmal mich bedanken für die Gebete, die immer wieder für mich gebetet werden. Ich bin ja oder ich darf viel unterwegs sein, zum Beispiel jetzt im Juni. Wir haben 5 Sonntage und 4 von ihnen bin ich in verschiedenen Gemeinden unterwegs mit Berichten, mit Predigtdienst. Und heute darf ich hier zu Hause in der eigenen Zuhause in der Gemeinde dienen und dafür bin ich dankbar. Ja, und wir haben jetzt von der Bibelmission ein ganz neues Projekt, wo wir unsere Vision ausweiten, Gottes Wort für alle Völker, so ein Projekt haben wir. Und jetzt wird das ausgeweitet, Gottes Wort für Deutschland. Wir glauben, dass Deutschland eine Rückkehr zu Gott braucht. Wenn wir heute unsere politische Situation sehen, wenn wir zum Beispiel den letzten Kirchentag mitbekommen haben, also was dort alles geboten wird, da ist Gott längst nicht mehr präsent, es geht dort gar nicht mehr um ihn und deswegen glauben wir, dass unser Land eine Rückkehr zu Gott braucht. Und deswegen haben wir diese Familienbibel jetzt auch ins Deutsch übersetzt und jetzt in Auftrag gegeben. Wir haben eine ganz große Auflage, 10.000 Bibeln gedruckt oder werden jetzt gedruckt und unser Anliegen ist, dass diese Bibel, das ist jetzt keine deutsche, die gibt es noch nicht in Deutsch, das ist eine in Tadschikisch, aber nur so, damit man sich vorstellen kann, wie sie aussieht. Die wollen wir in deutsche Familien bringen und unser Anliegen ist, dass das nicht als eine Kinderbibel irgendwie betrachtet wird, die irgendwo vielleicht zusätzlich zu den vielen anderen irgendwo im Regal steht, sondern dass das eine Familienbibel, wie eine Familienbibel anzusehen ist, wo wir alle sie lesen, und hinterher, wo wir diese Bibel an Ungläubige weitergeben, und wir haben viele Zeugnisse, gerade von Missionsfeldern, wo diese Bibel Menschen zum Segen geworden ist, wo Menschen zum Glauben gekommen sind. Es ist sehr einfach geschrieben. Es sind 101 Geschichten, evangelistisch ausgerichtet. Wenn jemand möchte, könnt ihr gerne euch die bei mir hier nachher angucken. Und dann ist es so, wir haben so einen Flyer erstellt. Die liegen übrigens, auch diese Gebetskarten, auch diese Flyer, sie liegen dort auch aus. Bei der Akustik. Die könnt ihr sehr gerne mitnehmen. Hier ist hinten ein QR-Code. Man kann diese Bibel einmal lesen und man kann sie auch hören. Die gibt es in 16 Sprachen gedruckt und in 20 Sprachen sind wir dabei, sie digital auch aufzulegen, zu übersetzen. Und es ist ein sehr gutes evangelistisches Werkzeug. Die gibt es in Kasachisch, in Kirgisisch, in Ukrainisch, in Russisch, in viele Stan-Länder. Wie gesagt, kann man sich die einmal lesen und auch hören und es ist eine sehr gute Möglichkeit, sie an Arbeitskollegen, an Nachbarn, an ungläubige Familienmitglieder sie weiterzugeben. Die ist kostenlos. Bedient euch, nehmt das mit und nutzt das sehr gerne als evangelistisches Werkzeug. Und ich möchte mich, wie gesagt, auch herzlich bedanken für eure Gebete, die immer wieder für mich auch gebetet werden. Ja, und heute geht es uns um die Einführung in den Titusbrief. Ich durfte mich, wie gesagt, damit beschäftigen und viel Zeit damit verbringen. Und ich habe das so genannt, Christsein und Werke. Und ich habe lange überlegt, kann ich das so nennen, soll ich das so nennen oder nicht? Innerlich irgendwie auch gewehrt dagegen, weil irgendwie hat das ja so einen Touch, nicht einen ganz angenehmen. Und doch bin ich am Ende durchgerungen, es doch so zu nennen, und ich hoffe, dass am Ende dieser Predigt, hoffe ich einfach, dass ihr auch damit einverstanden sein werdet, dass Christsein und Werke doch gar nicht so abwegig ist, sondern dass es eben doch richtig ist. Einen kurzen Überblick, wir werden uns in 4 Punkten das Ganze ansehen, einmal den Verfasser, die Entstehung, die Empfänger und die Absicht dieses Briefes. Die ersten 3 Punkte, die werden wir mehr oder weniger einfach nur überfliegen. Und dann bei dem 4., da will ich versuchen einfach die Absicht des Briefes zu zeigen. Also was ist das Hauptthema in diesem Brief? Und das Ganze einfach nur alles ankratzen. Und hinterher werden wir eben in den Predigten die einzelnen Texte dann hören und sehen. Und deswegen, es ist bewusst so gewollt, dass wir jetzt in keinem Text irgendwie in die Tiefe gehen, sondern das soll einfach nur eine Hilfe sein, einen Überblick zu bekommen über diesen Titusbrief. Also zu dem Verfasser. Das ist eigentlich sehr eindeutig, dass das Paulus selbst gewesen ist. Also wenn ihr eure Bibeln mithabt, dann könnt ihr die sehr gerne aufschlagen. Im Vers 1 stellt Paulus sich direkt vor, so wie er das auch in allen anderen Briefen macht. Also es fängt direkt damit an, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi. Also im Grunde ist das sehr eindeutig, dass er diesen Brief geschrieben hat. Das sehen wir einmal, indem er seinen eigenen Namen hier vorstellt. Und zweitens sehen wir das ganz zum Schluss, wo er Grüße bestellt. Im Kapitel 3, Vers 15 heißt es, es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße diejenigen, die uns lieben im Glauben und so weiter. Und vor allem sieht man das auch an diesem Gruß. Also diese Art, wie Paulus seine Briefe abschließt, das sieht man bei den anderen wenig bis gar nicht. Gerade die Gnade. Wenn man zum Beispiel guckt, wie Judas seinen Brief schließt, er wünscht den Zuhörern Frieden. Petrus auch. Und bei Paulus sieht man immer wieder, dass Paulus seine Briefe abschließt mit Gnade, dass er seinen Zuhörern die wünscht. Und das ist so ein bisschen so eine Handschrift, kann man sagen, von Apostel Paulus. Dann die Entstehung des Briefes. Es muss ungefähr 61 bis 65 nach Christus gewesen sein, wo dieser Brief entstanden ist. Ich denke, so ganz genau kann man das nicht definieren. Was soweit klar ist, dass dieser Brief entstanden muss, nachdem Paulus aus seiner ersten Gefangenschaft rausgekommen ist. Und das muss ungefähr um 60 nach Christus gewesen sein, 60, 61. Und dann ist Paulus ja noch viel rumgereist. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Bibeltage erinnert, die wir hier miteinander hatten. Und da ging es ja um diese Reise, die Paulus noch unternommen hat, nachdem er aus Rom, aus seiner ersten Gefangenschaft rausgekommen ist, ging es ja darum, dass er noch in diversen Regionen unterwegs gewesen ist. Und irgendwo in dieser Zeit muss er es geschrieben haben. Der Ort, von wo er das geschrieben hat, ist unbekannt. Das ist häufig nicht der Fall. Häufig wissen wir den Ort, wo er die Briefe geschrieben hat. Die Korintherbriefe wissen wir, die Thessalonicher Briefe wissen wir, auch die anderen kurze Briefe. Und gerade bei dem Titusbrief ist es unbekannt. Und das ist nicht der einzige Ort, der in dem Titusbrief genannt wird, das ist Nikopolis. Aber dass der nicht in Nikopolis geschrieben werden kann, also dass es ausgeschlossen ist, bestätigt das Wort dort. Er schreibt zu Titus und er sagt, ich habe beschlossen, dort zu überwintern und deswegen soll Titus auch dorthin kommen. Und dort zu überwintern bedeutet, er ist nicht dort, sondern er hat vor, dorthin zu kommen. Ansonsten würde es heißen, ich habe beschlossen, hier zu überwintern und bitte komm zu mir. Und aus diesem Wort kann man es ausschließen, dass er den einzigen Ort, den er dort nennt, Nikopolis, dass es dort entstanden sein kann. Vielleicht ist es in Mazedonien entstanden, ist möglich, aber wie gesagt, genau wissen wir es nicht. Die Empfänger des Briefes, zunächst erstmal ganz klar, es ist Titus, er ist der Hauptadressat. Das sehen wir im Vers 4 bis Vers 5, Kapitel 1, da heißt es, nachdem Paulus sich vorgestellt hat und so einen kurzen einleitenden Vorgespann hat, heißt es dann ab Vers 4 an Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben. Und dann Gnade, Barmherzigkeit, Friede und so weiter. Ja. Und wir merken, also dieser Brief ist an Titus geschrieben, den Paulus, im Vers 5 heißt es hier, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Also es ist ganz klar, der Hauptempfänger oder der Adressat, an dem dieser Brief geschrieben worden ist, das ist Titus. Aber natürlich im weiteren Sinne sind es die Christen auf Kreta. Weil im Vers 5 heißt es hier, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst. Das heißt, dort waren Gemeinden entstanden, Christen sind zum Glauben oder Menschen sind zum Glauben gekommen, sind Christen geworden auf Kreta. Und diese Menschen, sie sollen jetzt unterwiesen werden, sie sollen jetzt in der Nachfolge gefestigt werden und so weiter. Und dann im Vers Kapitel 2 zum Beispiel, die ersten 15 Verse, oder das ist eigentlich das ganze Kapitel, was er jetzt an sie richtet durch Titus: Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und dann kommt Doppelpunkt. Und dann wird alles aufgereiht, was letztendlich den Gläubigen auf Kreta gilt. Und somit sind sie im Grunde auch Empfänger dieses Briefes. Wie Paulus der erste Kurzbesuch des Paulus, das können wir nachlesen, werden wir aus Zeitgründen jetzt nicht machen. Das kann man nachlesen in Apostelgeschichte 27, vom Vers 5 bis Vers 13. Und das zweite Mal war Paulus dann dort, wo er dann schon länger dort gewesen sein muss, auf Kreta. Ich vermute, dass es ungefähr von 61 bis 63 gewesen sein muss, wo Paulus erneut auf Kreta ist und dort mit Gemeindegründungen unterwegs ist. Und ganz nebenbei, Paulus ist hier weit über 60 Jahre schon, so dass er wahrscheinlich, als er aus Rom, aus seiner Rom-Gefangenschaft rauskam, wahrscheinlich als allererstes sich nach Kreta begeben hat und dort gedient hat, um hier Gemeinden zu gründen. Kreta ist hier, das ist die Insel, Rom ist dort, Paulus kommt frei, und meine persönliche Vermutung ist, dass er erstmal nach Kreta geht, hier seinen Dienst tut, dann ist er in Milet, Ephesus, Troas, Mazedonien, Korinth und Nikopolis und dann wahrscheinlich wieder in Rom. Und weil er schon im Alter einfach fortgeschritten war, macht es, glaube ich, Sinn, es dorthin zu datieren, dass er hier in Kreta erstmal seine 2 Jahre verbringt. Zumindest gehen manche Ausleger davon aus, dass es so gewesen sein kann. Und er hat hier Gemeinden gegründet, und dann heißt es hier, dass er Titus dort zurücklässt. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen. Zurücklassen kann man nur jemanden, wenn man selbst dort ist. Ja, also wenn ich heute zum Beispiel, ich kann nur heute zum Beispiel sagen, ich habe meine Tasche hier zurückgelassen, wenn ich hier selbst gewesen bin. Ansonsten kann man nicht etwas zurücklassen. Und das erschließt sich eigentlich aus diesem Wort, dass Paulus hier selbst gewesen ist. Mit Titus zusammen sind sie hier unterwegs gewesen. Hier sind einige Gemeinden entstanden. Und jetzt soll Titus, erstens soll er dort diese Gemeinden festigen. Da sind manche Dinge, die noch zu ordnen sind. Und zweitens soll er dort Älteste einsetzen. Dann die Absicht des Briefes. Wie schon auch gesagt, es gibt hier Anweisungen über die Mängelbehebung und Belehrung der Kreter. Zweitens Anweisungen zur Einsetzung der Ältesten und drittens Anweisungen zur Bekämpfung der Irrlehrer. Also hier hat er selbst auf dieser Insel, in dieser kurzen Zeit, wo Paulus hier gewirkt hat, diese 2 Jahre, sind schon Irrlehrer gekommen und so weit, dass zum Beispiel, wir lesen hier im Kapitel 1, Vers 9, da heißt es hier, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, hier geht es immer noch um die Voraussetzung für einen Ältesten, wie es der gesunden Lehre entspricht und jetzt wozu? Damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen, denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinneswillen. Also hier hat sich Irrlehre breit gemacht und diese junge Gläubige, die gerade erst den Glauben bekommen haben, sie haben jetzt schon zu kämpfen mit diesen ganzen Irrlehren. Vers 15, und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Also es waren jüdische Irrlehrer, die hingekommen sind und wahrscheinlich vermischt haben das Alte Testament mit dem Neuen Testament und daraus irgendwie so etwas Ungesundes gemacht haben, was eben von der Wahrheit abgeführt hat oder weggeführt hat von der Wahrheit. Und deswegen, das war auch eins der Ziele, warum Titus hier war und was er hier letztendlich jetzt auch auswirken sollte, nämlich die Irrlehre zu bekämpfen hier auf dieser Insel. Und da uns heute vielleicht die letzten zwei Punkte weniger betreffen, sondern im Grunde mehr oder weniger, wo es um Belehrung geht, dachte ich, dass wir einfach nur über diesen ersten Punkt jetzt etwas tiefer zusammen miteinander nachdenken, über die Anweisungen der Mängelbehebung und Belehrung der Kreta. Also im Grunde, wenn man so will, es geht eigentlich um Belehrung der Gläubigen. Und ich glaube, dass wir hier manche Parallele gerade auch zu den neutestamentlichen Gemeinden insgesamt vorfinden können. Aber diese Gläubige dort auf Kreta, sie bekommen von einem jüdischen Irrlehrer, bekommen sie eine Definition. Und ganz interessant ist, dass Paulus diese Definition bestätigt. So paradoxerweise. Die Definition der Kreta-Christen, so habe ich das genannt, da heißt es im Vers, ich habe diesen Vers gerade eben extra übersprungen, also Vers 11 nochmal. Denen muss man den Mund stopfen, also es geht um die Schwätzer und Verführer, weil sie ganze Häuser durcheinander bringen mit ihren ungehörigen Lehren und des schändlichen Gewinnes willen. Und jetzt sagt Paulus, einer von ihnen, also einer von diesen Irrlehrern, ihr eigener Prophet hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner. So, und gemeint sind hier nicht in erster Linie einfach nur die Kreter insgesamt, sondern er meint damit Christen. Und dann sehen wir im Gegenzug, warum Gott im Vers 2, warum Gott hier hingestellt wird als ein Gott, der nicht lügen kann. Also ich habe viele Jahre gedacht, wenn man das so liest, was ist das für eine Beschreibung für Gott? Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann. Warum muss man Gott beschreiben als einen, der nicht lügen kann? Hier, im Vers 12 liegt die Erklärung. Die Kreter, die zum Glauben gekommen sind und für die Lügen Programm war, sie haben jetzt einen Gott, an dem sie sich orientieren dürfen, der nicht nur gelegentlich die Wahrheit spricht, der nicht nur sich bemüht, oft die Wahrheit zu reden, sondern das ist ein Gott, der gar nicht lügen kann. Und das ist jetzt ein Maßstab, den diese Christen jetzt haben. Aber von ihnen, sie bekommen diese Definition erstmal. Ein zweites, was sie bekommen, die Kreter sind böse Tiere. Was ist das Gegenstück? Wiederum im Titusbrief, im Vers Kapitel 3, irgendwas Falsches reingekommen, im Kapitel 3, Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Also im Gegenstück zu den bösen Tieren finden wir die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Das heißt, diese Menschen, sie haben jetzt einen Maßstab, an dem sie sich ab jetzt immer mehr im Prozess verändern dürfen und immer mehr diesem Gott, der ein Menschenfreund ist, der freundlich ist und der menschenlieb ist, also der eine positive Einstellung gegenüber Menschen so ganz grundsätzlich hat. Wie gesagt, Titus 3, Vers 4. Ein drittes, hier heißt es, wie sie, die Definition, die sie bekommen, sie sind faule Bäuche. Und faule Bäuche, damit ist jetzt nicht gemeint, dass sie irgendetwas nicht Gutes gegessen haben und dass das dann nicht irgendwie ihnen nicht gut bekommen ist und dass sie jetzt einfach irgendwie nur so eine Fäulnis im Bauch haben, sondern gemeint ist damit, dass sie eigentlich passiv waren, dass sie nicht aktiv waren, dass sie eigentlich ihr Christsein nach außen gar nicht groß aktiv ausgelebt haben. Sie sind faule Bäuche, so werden sie hier beschrieben. Und das Gegenstück dem gegenüber ist, das sind eifrig gute Werke. Zum Beispiel im Kapitel 3, die Verse 4 bis 8. Da heißt es ja, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Und jetzt kommt's. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Und dass dieses eifrig gute Werke zu tun, dass das nicht eine einmalige Sache ist, die im Titusbrief hier vielleicht einmal genannt wird, so vielleicht beiläufig, sondern dass das immer wieder geschieht. Das werden wir gleich noch sehen. Im Titusbrief kommt das Wort Werke 6-mal vor. Einmal kommt das Wort Werk vor. Vielleicht je nach Übersetzung, vielleicht ist es auch ein bisschen anders, aber im Grunde in der Schlachterübersetzung ist es auf jeden Fall so. Und vielleicht geht es jetzt zu den ersten, so dass jetzt die Jalousien anfangen so ein bisschen so runterzugehen, wie jetzt Christsein und Werke, was ist hier eigentlich los, wo entwickeln wir uns hin, wo geht das Ganze hin? Und ich möchte euch bitten, bleibt noch dabei, wartet es vielleicht ab, vielleicht werdet ihr am Ende da anderer Meinung sein. Vielleicht denkt irgendjemand, Titusbrief ist das jetzt hier so ein bisschen Jakobusbrief 2.0. Jakobusbrief, der beschäftigt sich ja sehr viel mit Werken. Und Jakobus sagt, durch deine Werke, oder zeige mir deinen Glauben aus deinen Werken, und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Also wenn deine Werke nicht vorhanden sind, der Glaube ist ohne Werke tot. Und vielleicht, wahrscheinlich werden das viele wissen, Martin Luther, der hat sich vehement gegen den Jakobusbrief gewehrt. Er hat gesagt, dieser Brief darf gar nicht erst in die Bibel reinkommen. Und deswegen hat Martin Luther den Jakobusbrief ganz nach hinten platziert, so ganz zu dem letzten Platz ihm gegeben. Da darf er irgendwo sein. Aber eigentlich, wenn es nach ihm ginge, wenn er sich hätte durchsetzen können, dann wäre der Jakobusbrief gar nicht erst in den Kanon reingekommen. Aber ich glaube, dass Jakobus, dass seine Absicht es war, ganz sicher nicht, war es nicht seine Absicht, zu zeigen, dass ein Christ durch Werke gerettet wird und dass sie eben wichtig sind und so weiter. Darauf will ich am Ende nochmal kurz eingehen auch. Welche Werke gibt es? Also es gibt die Werke, und das muss man ja stehen lassen, und die wollen wir jetzt einmal so ein bisschen nennen, die Werke der Werksgerechtigkeit. Ja, das wird ja gerade oft dann so angeprangert, dass es um Werksgerechtigkeit geht und dass man dann, was das bedeutet ja, dass man das Heil sich verdienen muss. Man muss viele gute Werke machen, damit man letztendlich gerettet wird. Zweite Werke, das ist Gesetzlichkeit, wo das Herz auf der Strecke bleibt, wie wir das heute Morgen schon eben hörten von Janis, wo einfach nur noch eine Form ist. Da wird einfach irgendetwas gemacht, das Herz, es ist schon längst irgendwo, und man macht einfach nur irgendwelche Handlungen und erfüllt eigentlich nur irgendwelche Werke, und am Ende ist das einfach nur Gesetzlichkeit. Und so gibt es mit Sicherheit auch noch andere Werke. Und jetzt ist die Frage, sind alle Werke zu verwerfen? Also ist die Werksgerechtigkeit, die, ich denke, da sind wir uns alle einig, dass das ein falscher Weg ist, das Heil können wir uns nicht verdienen, das schreibt Paulus in diversen Briefen, dass das nicht geht, wir sind aus Gnade allein gerettet, das geht auch gar nicht. Genauso auch diese Werke der Gesetzlichkeit, ja, wo man einfach nur irgendwelche Sachen tut, das ist genauso nicht richtig, aber sind jetzt deswegen, weil diese zwei Werke falsch sind, sind demzufolge alle Werke falsch. Das wäre ja ungefähr so, dass jeder, der Adolf heißt, ein Hitler ist. Ich glaube, da sind wir doch alle beieinander, oder? Also natürlich, sobald wir das Wort Adolf hören, da gehen bei uns irgendwie Alarmglocken hoch und irgendwie haben wir keine guten Empfindungen irgendwie innerlich. Ja? Aber nicht jeder Adolf war doch ein Hitler, oder? Ich weiß nicht, ob unter uns vielleicht auch heute Morgen ein Adolf ist, wahrscheinlich nicht, aber man kann das ja nicht so allgemein in eine Schublade stecken und sagen, also mit Adolf haben wir nichts zu tun. Und genauso kann man es auch nicht, wenn es um die Werke geht. Ja? Einfach sagen, ja, wir haben das schon mal gehört, ach, irgendwie ist Werke, oh, irgendwas ist da mit Gesetzlichkeit oder irgendwas haben wir da gehört, dass man sich das Heil verdienen muss. Nee, mit Werken wollen wir nichts zu tun haben. Das ist nicht gründlich, das ist nicht konsequent. Und ich glaube, dass gerade erstmal ein paar Beispiele, bevor wir gleich auf den Titusbrief noch eingehen. Erstmal ein paar Beispiele. Wir lesen von Gott zum Beispiel auf den ersten Seiten der Bibel, das können wir gerne einmal aufschlagen, in 1. Mose Kapitel 2, Vers 2. Hier wird Gott als der Schöpfer beschrieben, der diese Welt geschaffen hat. Und dann heißt es im Kapitel 2, 1. Mose Kapitel 2, ersten zwei Verse heißt es, so wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am selben Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Also wir merken hier von Gott, Gott ist dabei, etwas zu wirken. Also Gott ist ein aktiver Gott und das heißt hier, am siebten Tag hat er sein Werk vollendet und er ruht am siebten Tag nach seinem Werk. Also wir können Gott mit Werken sehr klar verbinden und Gott identifiziert sich auch über Werke. Von Jesus lesen wir in Johannes Kapitel 5, 36, übrigens ist gerade der Johannesbrief, ich werde mich jetzt nur auf zwei Bibelstellen beschränken, gibt einfach mal ein im Johannesbrief das Wort Werke. Und ihr werdet merken, wie oft gerade Jesus mit den Pharisäern über Werke spricht. Sehr, sehr, sehr viel. Wie gesagt, ich beschränke mich jetzt nur auf ein paar, auf zwei Bibelstellen. Johannes 5, 36. Jesus sagt hier, ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, also der Vater gab ihm Werke, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Er sagt, die Werke, die ich tue, sie sind die Auszeichnung, dass ich von Gott komme. Das heißt, wenn ich mich irgendwie ausweisen kann, dass ich von Gott komme, dann sind es die Werke, die ich tue. Ein zweites, Jesus sagt im Johannes Kapitel 9, Vers 4, Jesus sagt hier, ich muss die Werke wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Das heißt, es wird ein Zeitpunkt kommen, sagt Jesus, wo man nicht mehr aktiv Werke vollbringen kann und etwas tun kann. Und so merken wir, man kann, wenn es um das christliche Leben geht, man kann es nicht einfach, die Werke einfach irgendwie in eine Schublade stecken und sagen, das ist eigentlich gar nicht gut, sondern wir merken, Gott identifiziert sich mit Werken und Jesus auch. Und so als Zwischenfazit, gibt es negative Beispiele für Werke, aber es gibt auch genauso positive Beispiele. Und interessant fand ich, bei der Vorbereitung fand ich so interessant, dass gerade der Titusbrief, er löst dieses Geheimnis, er deckt es auf, er zeigt es, um welche Werke es geht, welche Werke gut sind und welche Werke zu verwerfen sind, welche Werke eigentlich nicht positiv sind. Das Erste, was wir finden, es geht um die Werke der, ich habe das in Klammern genannt, Selbstgerechtigkeit. In Titus Kapitel 3, ich hatte diese Stelle eben schon gelesen, jetzt will ich das nochmal mit Betonung lesen. Ab Vers 3. Denn auch wir waren einst unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten. Also es gibt um Werke der Gerechtigkeit, die ein Mensch tun möchte, hier heißt es, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit hat er uns errettet. Das heißt, die Errettung, sagt Paulus hier mit dieser Stelle, die haben wir uns nicht verdient, die wir vorher in Lüsten lebten, in Bosheit, Neid, verhasst, einander hassend, nicht durch eigene Werke, die aus diesem Ganzen rauskommen, sind wir errettet worden, sondern hier heißt es, erstens, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, als sie erschien, hat er uns aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Und somit zeigt er, diese Werke, wenn irgendjemand diese Werke sozusagen vollbringt, der ist komplett auf dem Holzweg. Man kann sich das Heil nicht verdienen, egal wie gut es ist. Das Problem ist der Vers 3, die Beschreibung eines ungläubigen Menschen. Das ist ein Problem. Und aus diesem kann einfach nichts kommen, was letztendlich Gott Genüge tun kann, dass Gott letztendlich froh drüber ist. Und somit sind diese Werke, wenn ein Mensch sie bringt, die sind vergeblich, die sind umsonst, die sind eigentlich zu verwerfen. Dagegen zeigt der Titusbrief Werke der Dankbarkeit. Dankbarkeit nach der Reinigung oder auch nach der Bekehrung. Das heißt, Jesus ist gekommen und ein Mensch, der hier, das ist das Leben eines Menschen. Ein Mensch, der vor seiner Reinigung Werke tut, das ist eigentlich vertane Zeit, das ist umsonst. Das wird ihm nicht helfen, das wird ihn nicht retten. Aber ein Mensch, der nach Golgatha kommt, der Jesus im Glauben annimmt, der ihn seine Sünden bekennt und ihn jetzt als Herr in sein Leben aufnimmt, dieser Mensch, er bekommt die Reinigung und er will ab jetzt Werke der Dankbarkeit tun. Und genau das zeigt uns der Titusbrief. Und wir lesen zum Beispiel hier im Kapitel 2, Vers 11 bis 14, und wieder zeigt es Gottes Gnade. Hier heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Und jetzt kommt's. Und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Erst kommt die Reinigung, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das heißt, erstmal, sagt Paulus, erstmal kommt die Reinigung und danach kommen die Werke. Und er sagt, Gott hat das gemacht. Er, der sich selbst für uns dahin gegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen und dann erst folgen diese guten Werke. Eine zweite Stelle im Titus Kapitel 3, Vers 1. Es geht direkt weiter. Da schreibt Paulus zu Titus, erinnere sie, das heißt, die jetzt zum Glauben gekommen sind, erinnere sie. Das heißt, wen kann man erinnern? Erinnern kann man nur jemand, der schon mal etwas gehört hat. Du kannst nicht einen Menschen mit einer neuen Botschaft konfrontieren und ihn damit erinnern. Erinnern kannst du nur, wenn er schon mal das gehört hat. Er hat es schon einmal gehört, vielleicht zweimal, vielleicht dreimal, viermal, fünfmal. Und jetzt heißt es, jetzt erinnere ich dich nochmal. Du weißt ja davon, aber nur damit du das wieder, wir würden heute sagen, neu auf dem Schirm hast. Erinnere sie, was an was? Dass sie sich den Regierenden, Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Also, Christ sein, also wenn man zum Glauben gekommen ist an Jesus, wenn man ihn in sein Leben aufgenommen hat, dann sagt Paulus, dann ist man bereit zu jedem guten Werk. Und das andere ist, wir müssen daran erinnert werden, immer wieder. Und deswegen ist es gut, dass es heute viele Möglichkeiten gibt, wie wir erinnert werden können, auch gerade in der Gemeinde oder auch in der Mission, dass wir gute Werke tun. Die nächste Stelle, Kapitel 3, Vers 8. Die Stelle hatte ich jetzt eben auch schon gelesen. Ich lese ab Vers 7. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Und jetzt sagt Paulus, glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Merken wir wieder, dass Paulus das ganz klar nochmal benennt. Damit die, welche an Gott gläubig geworden sind. Also das ist ihm wirklich ganz, ganz wichtig, dass diese Dinge jedes auf seinem Platz steht. Erstmal kommt das zum Glauben kommen und ab dann heißt es hier, dass sie darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Und er sagt, mit allem Nachdruck bekräftige das, erinnere sie daran, mach ihnen das wichtig. Das ist kein Randthema, das ist nicht irgendwie eine Option, dass man sagt, na gut, die einen, die sind halt so, die sind halt aktiv und setzen sich ein und die anderen halt nicht. Er sagt, bekräftige das mit allem Nachdruck. Und eine letzte Stelle, Kapitel 3, Vers 14, Paulus schließt diesen Brief, er organisiert, dass dass Zenas und Apollos, sie sollen von Titus irgendwo hingeschickt werden. Und er sagt im Vers 13, Kapitel 3, Zenas, den Schriftgelehrten und Apollos, schicke allen voraus und lass es ihnen an nichts mangeln. Die unseren, das heißt bei euch dort, die Kreter, sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Merken wir, wie Paulus das jetzt am Ende nochmal auf den Punkt bringt. Er sagt, die Unsrigen, das heißt die schon zum Glauben gekommen sind, sie sollen lernen, eifrig gute Werke zu tun. Und er sagt, wenn das fehlt, dann ist das ein Christsein, was eigentlich unfruchtbar ist. Es ist ein unfruchtbares Christsein. Und so merken wir einfach, es gibt Werke der Selbstgerechtigkeit, also Werke, die eigentlich am Ziel dran vorbeigehen, die keinem Menschen etwas helfen und erst recht Gott nicht helfen. Das sind Menschen, wo ein Mensch einfach sich irgendetwas vormacht und letztendlich am Ziel dran vorbeigeht damit. Dann gibt es Werke der Dankbarkeit. Aber dann nennt der Titusbrief noch eine andere Art von Werken. Und es geht hier um Gläubige, es geht hier nicht um Ungläubige. Ich will noch mal lesen ab Vers 12. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Und jetzt kommt's: dieses Zeugnis ist wahr. Das heißt, da ist ein Irrlehrer, der stellt so eine Definition für die Christen auf Kreta aus. Und Paulus sagt, leider muss ich sagen, das Zeugnis ist wahr. Der Mann hat recht. Er ist von Irrlehrer und bringt vieles durcheinander. Aber diese Beschreibung, die er gibt, er sagt, dieses Zeugnis ist wahr. Aber Paulus bleibt dort nicht stehen, sondern es geht weiter. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Und jetzt kommt's. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Also eigentlich durch das Kreuz haben sie das DNA in sich, dass sie gute Werke bringen können, aber Paulus sagt, sie sind untüchtig. Warum? Mit ihren Werken verleugnen sie Gott. Das gibt es, dass man eben auch durch Werke Gott, letztendlich Jesus sein Kreuz, und das verleugnen kann. Und so merken wir, man kann nicht einfach sagen, ja, Werke, das ist eigentlich alles schlecht. Man kann auch nicht sagen, Werke, das ist immer alles gut. Wir merken hier gerade an dem Titusbrief, man muss das differenzieren, man muss das auseinanderhalten und gucken, wo ordnen wir jetzt diese Werke ein und wie ist das auch in unserem eigenen persönlichen Leben. Wir lesen hier, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, viermal oder dreimal von viermal, wo es um gute Werke ging. Dreimal ging es darum, um eifrig. Was ist eifrig? Eifrig ist mit ganzem Herzen, dass man Vollgas gibt, dass man sich einsetzt, dass man nach Möglichkeiten sucht. Und warum ist das wichtig? Diese Erklärung gibt der Brief auch, werden wir jetzt aus Zeitgründen nicht lesen. Er beschreibt dort, er redet dort zu alten Männern und zu alten Frauen. Und dann sagt er, wenn diese Werke vorhanden sein werden, oder wenn diese nicht vorhanden sein werden, dann ist die Sorge, dass das Wort Gottes letztendlich verlästert wird. Und er sagt, und deswegen ist es wichtig, dass gute Werke vorhanden sind, weil die Gefahr, dass das Wort Gottes verlästert wird, geschieht, wenn bei einem Christen keine Werke vorhanden sind. Dann ist es nicht einfach nur sein privates irgendwie die Schwierigkeit, die er hat, sondern Gottes Ehre steht auf dem Spiel, wenn Werke nicht da sind. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, ein Christ, der eifrig gute Werke tut, was macht er? Er verehrt Gott letztendlich dadurch. Zweitens heißt es hier, damit der Gegner beschämt wird. Also wenn es an guten Werken fehlt, guten Werke jetzt im Sinne nach der Bekehrung, wie wir das eben gesagt haben, wenn diese guten Werke da sind, dann wird der Gegner beschämt werden. Warum? Da heißt es, weil er nicht Schlechtes über euch sagen kann. Und natürlich sind hier im Ersten sind hier irgendwelche Menschen gemeint, die uns nicht gut gegenüber gesonnen sind, die dann irgendwie verlästern und so weiter, was ja auch ein Stück weit normal ist. Aber im weiteren Sinne, wer ist es, der uns immer Steine in den Weg legen will und der am Ende beschämt wird? Das ist der Teufel selbst. Und hier heißt es, wenn diese Werke da sein werden, wird dieser Gegner beschämt werden. Und ein drittes, und das ist das Letzte, damit sie, ich habe Schrägstrich gemacht, wir, der Lehre Gottes in jeder Hinsicht Ehre machen. Das heißt, wenn diese guten Werke vorhanden sein werden, dann werden wir der Lehre Gottes, um die es hier gerade in diesem Brief auch viel geht, um die gesunde Lehre, wir werden ihr Ehre machen. Und Paulus schreibt hier, das sind solche Absolutheitsansprüche immer wieder bei ihm, er heißt es, in jeder Hinsicht. Das heißt, bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht einfach nur ab und zu, sondern damit wir in jeder Hinsicht, dass Gottes Ehre hier zur Geltung kommt. Und was ganz interessant ist, ich komme zum Schluss, zusammenfassend, die Rede ist ja von Werken. Und ich dachte so, wir Menschen sind ja so, wir wünschen uns oft viel mehr Vorgaben. Was sind Werke? Werke, das ist ganz allgemein. Und ich glaube, das hat Gott extra so gemacht. Weil durch Werke wird eine Haltung zum Ausdruck gebracht. Werke, das ist nicht einfach nur eine Handlung, sondern das ist eine Haltung. Eine Handlung wäre zum Beispiel, wenn es jetzt heißen würde, jeder Christ, zum Beispiel, sehr banales Beispiel, jeder Christ sollte zu Hause bei sich den Bürgersteig fegen. Ich glaube, kein Baumarkt, da wo Christen leben würden, kein Baumarkt hätte Besen. Wisst ihr, wo die alle wären? Die wären alle bei Christen. Weil die alle fleißig würden ihre Bürgersteige fegen. Aber daneben gibt es andere Sachen, die viel wichtiger sind. Das würde man nicht machen. Warum? Ja, wir müssen ja den Bürgersteig fegen. Und so fällt es uns Menschen. Uns ist es viel leichter, dass man uns bis aufs i-Tüpfelchen sagt, was wir zu machen haben. Dann machen wir das. Und daneben, wir fegen den Bürgersteig und da wird ein Kind vielleicht überfahren. Direkt, wir sehen, wir können retten. Wir müssen ja den Bürgersteig fegen. Wir sehen das gar nicht, was da passiert. Versteht ihr? Das sind vielleicht ein bisschen krasse Beispiele. Aber so sind wir oft Menschen. Und ich glaube, deswegen hat Gott es beschränkt auf gute Werke. Damit wir, der eine ist begabt in das. Der eine kann gut fegen und das soll er machen. Der andere ist gut begabt in der Küche und das soll er machen. Und der dritte, der ist gut begabt in der Lehre und das soll er machen. Ein dritter ist so super begabt, 25 Kinder jetzt Zuwachs. Das ist eine Herausforderung. Gottes Segen euch. Das wird super werden. Ja? Und der andere ist dort begabt. Ein anderer wäre völlig überfordert mit diesen Kindern dort. Was macht man mit denen? Und wenn es auf einmal regnet und Hilfe und so weiter. Und bei den anderen, die kommen dort in Fahrt. Und so sind wir unterschiedlich begabt. Und Gott hat das so gewollt. Und deswegen heißt es hier, gute Werke. Nicht einfach nur alle sollen evangelisieren. Und nicht ein einziger kümmert sich mehr um die, ja, die zum Glauben gekommen sind. Und deswegen hat Gott uns unterschiedlich begabt, damit jeder sich irgendwie einsetzt. Und deswegen diese allgemeine Formulierung, Gott will, dass wir gute Werke tun und dass wir sie eifrig tun. Und es steht hier auch ganz interessant, es steht in Gegenwartsform und in Mehrzahl. Es steht in Gegenwartsform. Das heißt, nicht irgendwann mal sollten wir gute Werke, sondern die darauf bedacht sind, jetzt, heute. Und das, was gestern war, das zählt heute nicht mehr. Das, was heute ist, das zählt morgen nicht mehr. Die darauf bedacht sind, immer wieder. Und sie stehen in Mehrzahl. Und es heißt hier, diese Schlussfolgerung habe ich irgendwann mal für mich selbst gezogen. Jeder ist für sich in erster Linie für sich selbst verantwortlich. Ich bin ganz fest davon überzeugt, es wird dieser Tag kommen, da werde ich vor dem Herrn stehen. Und dann wird der Herr sagen, weißt du, Jakob, ich habe die Gaben gegeben. Was hast du damit gemacht? Dann werde ich sagen, weißt du, Herr, die Gemeinde, ja, warte mal, mit der Gemeinde, da reden wir gleich noch. Warte mal, das ist gut. Jetzt sind wir zu zweit dran. Jakob, diese Gabe habe ich dir gegeben. Was hast du mit dieser Gabe gemacht? Ja, weißt du, meine Frau, ja, warte, Jakob, mit deiner Frau rede ich gleich auch noch. Jetzt sind wir zu zweit erstmal dran. Jetzt sind wir mit dir zu zweit. Die Gabe habe ich dir gegeben. Was hast du mit dieser Gabe gemacht? Dieser Tag, ihr Lieben, der steht uns bevor. Und dann hilft es nicht, was hat die Gemeinde, dann hilft es nicht, was haben die Brüder, dann hilft es nicht, was hat meine Frau, meine Kinder und Umstände und sonst irgendwas. Dann hilft nur eins, was haben wir mit unserer Gabe gemacht? Und wisst ihr, was ich ganz fest glaube, 1. Petrus 4, Vers 10, es heißt dort, dass Gott ist mannigfaltig an Gaben. Ich glaube ganz fest an einen Gott, der mir heute eine Gabe gegeben hat oder vielleicht zwei oder vielleicht drei. Und in 2 Jahren kann Gott mir noch viele Gaben dazu geben. Warum? Er will doch, dass sein Reich wächst. Er will doch, dass seine Kinder wachsen, dass sein Reich noch größer wird. Und was braucht es da? Gaben, Geistesgaben. Damit Leute, die irgendwann mal etwas nicht konnten, sich in ihren Gaben, die sie schon hatten, bewährt haben und Gott gibt ihnen neue Gaben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Gaben entdecken und sie letztendlich zum Ausdruck oder sie zum Einsatz bringen. Jeder Christ bekommt Gaben mit dem Ziel, damit eifrig gute Werke zu tun. Und ich finde das so schön, wie gesagt, dass Gott das nicht abgegrenzt hat auf irgendeine Handlung, sondern wir dürfen selbst kreativ sein. Und Gott möchte es, dass wir kreativ sind, uns Gedanken machen. Wie können wir gute Werke tun und das Ganze mit Eifer? Und das Interessante ist, und das Gute ist, liebe Geschwister, aus Zeitgründen werden wir diese Stelle auch nicht lesen, in Johannes Kapitel 15 heißt es, dass Gott jedes Werk, jede Frucht registriert er. Da heißt es, die Rebe, die Frucht bringt, was macht Gott mit ihr? Die reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Das heißt, Gott weiß ganz genau, welche Rebe wie viel Frucht bringt und was mit ihr gemacht wird, damit sie noch mehr Frucht bringt. Das möchte Gott. Und das ist der letzte Satz, mit dem will ich schließen. Ein Christ wurde mal gefragt, was er in der Gemeinde so macht. Wisst ihr, was seine Antwort war? Ich bin ein ganz normaler Christ. Ich sitze in der Bank, ich mache nichts. Das war aus seiner Sicht eine Definition, was ein normaler Christ macht. Ein normaler Christ sitzt in der Bank, er macht nichts. Das heißt, alle anderen, die aktiv sind, die sind demzufolge was? Naja, danke. Irgendwie nicht normal, ne? Aber merken wir, wenn wir Titus gefragt hätten, Titus hätte gesagt, ein normaler Christ ist eifrig dabei, gute Werke zu tun. Und in Epheserbrief lesen wir, Gott hat Werke vorherbereitet, damit wir in ihn wandeln. Und möchte Gott seine Gnade schenken, dass wir solche sind, wie Titus das sagen würde, dass wir eifrig gute Werke tun. Und möchte dieser Titusbrief, wo wir jetzt im einzelnen Passagen die Dinge durchgucken und durchpredigen werden, dass wir das im Blick behalten. Es geht um gute Werke, ob das unser Charakter ist, ob das unsere irgendwelche Handlungen sind, irgendwas, was wir machen, damit wir da dran sind, gute Werke zu tun, zur Ehre Gottes. Amen.